warten mal noch eine Minute und schauen, wer heute noch dazu kommt. Wir hatten nämlich noch ein paar weitere Anmeldungen. Wenn ihr mögt, stellt euch schon mal gerne vielleicht im Chat kurz vor, wie ihr seid, wo ihr herkommt. Dann wissen wir schon mal Bescheid, wen wir heute dabei haben.
Ich höre gerade, Chat ist disabled. Ich kann schreiben, ich versuche es gerade mal. Ansonsten Q&A. Kann das jeder sehen?
Mhm. Ich
denke auch, dass wir jetzt beginnen.
Also alles in Fragen und Antworten, Nathalie. Alles klar. Also noch einmal herzlich willkommen von unserer Seite. Wir freuen uns, dass ihr heute dabei seid bei unserem zweiten Webinar zum Thema Let's Talk Money. Es wäre toll, wenn ihr heute einmal ganz kurz in den Fragen- und Antwortenbereich schreibt, wer ihr seid und wie ihr zum Lead-Netzwerk dazu gekommen seid. Ihr könnt die Fragen und Antworten dann heute auch im Laufe des Webinars gerne dafür nutzen, um Fragen zu stellen, die ihr an mich habt. Ich werde die weitergeben und vortragen, sodass sie genannt werden. Es gibt auch gerne Feedback-Fragen auf Fragen ausreichend beantwortet worden sind. Wir freuen uns darauf, die nächsten anderthalb Stunden mit euch zum Thema nachhaltiges Investment zu sprechen. Das ist das zweite Webinar, das wir zum Thema so zur erfolgreichen Investoren dieses Jahr halten. Wir haben bereits vor ein paar Wochen zum Thema NFTs miteinander gesprochen und haben in gleichen Formaten die Möglichkeit, ganz verschiedene Lernen und auch ganz viele Fragen zu stellen. Heute geht es um das Thema nachhaltige Investments, bei einem von den Themen, zu dem wir ebenfalls im Vorfeld viele Fragen bekommen haben und was auch als Antwort ist, was ebenfalls als besonders spannend angesehen wird. Wir haben ein paar Folien nochmal mitgebracht, um euch den Kontext ganz kurz zu geben und uns auch vorzustellen. Mein Name ist Joanna Thema, ich arbeite bei Coca-Cola Jugend Partners auf Buch-Level, bin hier für unterschiedliche Marken und Dinge verantwortlich. Ich leite das Deutschland Chapter des Lead-Netzwerks und wir haben ein paar Grundsatzthemen nochmal mitgebracht, die sind da wichtig und aufgezeichnet. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, das euch im Nachgang nochmal anzuhören auf der Lead-Seite. Wir haben im Lead-Netzwerk immer mit unterschiedlichen Unternehmen zusammen, das heißt, wir haben auch entsprechend eine Task-Guideline, die ihr hier nochmal mit lesen könnt. Wir haben dann ein paar zum Netzwerk dabei, falls ihr heute das erste Mal dabei seid. Wir sind ein europäisches Netzwerk, um Frauen in der FMCG- und Konsumgüterbranche in Führungspositionen zu entwickeln.
Pardon, darf ich ganz kurz unterbrechen? Joanna, dein Ton war gerade super, aber die letzten zwei Minütchen nicht so gut. Magst du vielleicht nochmal irgendwie den Ton ein- und ausschalten? Vielleicht hilft das.
Wenn ich das noch mit meinem Netzwerk geht, vielleicht ist das auch passiert. Ist dein Ton jetzt besser?
Nein, leider nicht. Der war zu Anfang gut, jetzt leider nicht mehr.
Gut, ich habe nichts verändert, weder an meiner Position noch an meiner Stimme.
Ach nein.
Könnt ihr mich dann so verstehen? Wenn ich lauter spreche, versteht ihr mich dann besser?
Nee, es ist so. Blechern. Hölzern abgehackt. Mhm. Ja, oder blechern, genau.
Dann würde ich vorschlagen, wir gehen gleich.
Jetzt besser.
Jetzt besser?
Ja.
Okay, alles klar. Dann tut es mir total leid, dass ihr die ganze Zeit mit einer Ohrbestimme hier habt aushalten müssen. Ich habe jetzt gerade eben mich ganz kurz vorgestellt, Joanna Bremer. Ich arbeite bei Coca-Cola Euro-Pacific Partners. Ich hatte gesagt, wir kommen hier als unterschiedliche Unternehmen zusammen. Deshalb gibt es hier auch immer entsprechende Wettbewerbsrichtlinien, die wir beachten, wenn wir zusammenkommen als Mitglieder des Netzwerks. Das LEAD-Netzwerk ist ein europäisches Netzwerk, bei dem es darum geht, Frauen in Führungspositionen zu entwickeln in der Konsumgüterbranche, sowohl im Handel als auch bei Herstellern und Dienstleistern. Wir sind mittlerweile über 16.000 Mitglieder, 49 Partnerunternehmen mit 350 Freiwilligen und über 15 Chaptern. Und vielleicht für euch einmal ganz kurz hier im Überblick, wer sind denn diese Partnerunternehmen? Das könnt ihr einmal hier auf der rechten Seite sehen. Wer sind wir als Deutschland-Chapter? Wir sind ein Team aus 12 Freiwilligen, die gemeinsam jedes Jahr Veranstaltungen durchführen rund um das Thema Diversity und Inclusion. Und wir haben mittlerweile über 1.360 Mitglieder und freuen uns über jedes neue Mitglied, was wir gewinnen können. Und solltet ihr heute das erste Mal dabei sein, dann herzlich willkommen und toll, dass ihr dabei seid. Unsere heutiger Gast ist Cindy. Cindy, du bist Senior Financial Consultant. Du arbeitest bei FinMarie und du hast ein super spannendes Profil, was ich dich an der Stelle sehr, sehr gerne selber vorstellen lasse und freue mich dann auch an dich zu übergeben für deinen Vortrag zum Thema nachhaltiges Investment. Toll, dass du heute dabei sein kannst. Jetzt bist du noch am Stoß, Cindy.
Ja, da waren die Finger im Weg. Nochmal, hallo. Vielen Dank für die nette Anmoderation. Wie schon gesagt, mein Name ist Cindy Mergener, Senior Financial Consultant bei FinMarie. Und zu mir, was muss man zu mir sagen? Ich bin 31 Jahre alt, habe ursprünglich meine Bankausbildung gemacht, Studium im Anschluss und seit 2019 Spezialisierung auf die Beratung von Frauen, weil eben Frauen noch mal eine andere Bedarfspalette haben an Beratung und alleine auch die Art, wie beraten wird, weshalb ich mich darauf spezialisiert habe. Ich habe ganz viele Zertifizierungen, mir war langweilig zwischendrin, deswegen da kann man einfach so drüber fliegen. Letzten Endes kann ich so weit sagen, dass ich weiß, was ich tue. So. Ich würde auch direkt starten mit der Präsentation von meiner Seite. Heißt, ich teile euch einmal meinen Bildschirm. So. Und damit dann herzlich willkommen zum wunderschönen Thema Nachhaltigkeit und Megatrends. Ich hoffe, es kann jeder sehen und man versteht mich auch gut. Da vielleicht mal so einen Daumen hoch oder so in den Fragen- und Antwort-Chat, damit ich da weiß, wenn man mich nicht gut verstehen kann. Was erwartet euch heute? Ich hoffe, es ist erstmal in Ordnung, dass wir beim Du sind. Wer ganz dringend irgendwie gesiezt werden möchte, sagt gerne Bescheid. Andernfalls, worauf fokussieren wir uns heute? Wie das Thema schon sagt, Nachhaltigkeit heißt, worauf muss man eigentlich bei der Auswahl achten und welche Entwicklungen gibt es so am Markt und welche sind relevant für mich? Heißt, mit welchen Gedankenmustern oder mit welchen Gedanken ich vielleicht mal zum Thema Nachhaltigkeit und Megatrends, wie ich da rangehen kann und wie ich einfach für mich feststellen kann, okay, ist das für mich jetzt zukunftsträchtig? Was gibt es vielleicht für Felder, die man im ersten Moment nicht so auf dem Schirm hat, die einem aber natürlich dann in 10 Jahren oder die in 10 Jahren erstmal ordentlich unter die Decke schießen könnten? So, was ist eigentlich Sustainable Investing? Also nachhaltige Geldanlage ist einmal eine Anlagestrategie, die erstmal normale Anlagestrategien ergänzt, um zum Beispiel ESG-Kriterien. Da kommen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Heißt einfach, dass es sozial, ökologisch und ökonomisch verträglich ist, in was man da investiert. Das ist der sogenannte Greta-Effekt, der sich da in der Finanzindustrie irgendwo eingestellt hat. Heißt, seit dieses ganze Thema mehr gespielt wird, viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil es eben auch sehr, sehr wichtig ist, eben durch unter anderem Frau Greta Thunberg, ist das eben auch ein wichtiges Thema in der Finanzbranche geworden. Und man hat auch, das hat auch zu einem gewissen Umdenken geführt an der Börse. Was sind jetzt nachhaltige Geldanlagen? Nachhaltige Geldanlagen sind Geldanlagen, die, wie gesagt, klassische Kriterien, also Rentabilität, dass man damit sein Vermögen zum Wachsen bringt, Liquidität, dass man jederzeit darauf zugreifen kann und aber auch das Thema Sicherheit, um eben ökologische, soziale und ethische Bewertungskriterien ergänzt. Bedeutet, nachhaltige Investitionsfelder sind eben Felder wie erneuerbare Energien, Antriebstechniken, heißt Elektromobilität zum Beispiel, Recycling, das kennt man vielleicht von den Firmen, die gerade eben schon genannt wurden, dass einfach Verpackungstechniken sich plötzlich ändern. Green Buildings sieht man ganz, ganz schön hier in Düsseldorf. Also ich selbst sitze in Düsseldorf und lebe in Düsseldorf. Und hier wird immer mehr dazu gemacht, dass das Stadtbild mehr mit begrünten Dächern ausgestattet wird, damit sich sowohl die Temperatur besser regelt in der Innenstadt, als auch, dass eben die Luftqualität sich verbessert und eben ja, es einfach etwas grüner wird. Dann auch sowas wie Holz aus nachwachsendem Rohstoff. Da gibt es ganz interessante Sachen. Jetzt kürzlich habe ich erst gesehen, es gibt zum Beispiel so eine japanische Methode, vielleicht um da ein paar Denkanstöße mal aufzugreifen, eine japanische Methode, wo Bäume auf Bäumen gepflanzt werden, wodurch der eigentliche Boden nicht gerodet werden muss, nicht abgeholzt werden muss, sondern quasi die Bäume von den Bäumen geerntet werden. Sieht ganz verrückt aus, sieht total futuristisch aus, aber die Japaner können es halt manchmal. Und dementsprechend, wer sich dafür interessiert, einfach mal eingeben bei Google und dann findet man da was. Keine Investments finden dementsprechend bei nachhaltiger Geldanlage in Rüstungsgüter statt, Atomkraft, Alkohol. Atomkraft muss ich eine ganz kurze Schleife schlagen. Es gibt ja seit Anfang des Jahres die Diskussion oder die teilweise, ja, Einkategorisierung von Atomkraft wieder in nachhaltige Energie. Und da muss man dann tatsächlich auch mal aufpassen, wenn man jetzt einfach nur sich einen Fonds oder einen ETF aussucht, ob jetzt die Atomkraft da drin mit vertreten ist mittlerweile wieder. Dann natürlich Glücksspiel, Gentechnik, Tierversuche, das fällt alles dementsprechend raus. Also grundsätzlich alles, was irgendwie irgendeinem Individuum oder irgendeinem Lebensbereich einen Schaden zufügen kann. Das ist der Gedanke erstmal daran oder dahinter. Was sind jetzt Geldanlagen oder wie werden die konkret ausgewählt? Man geht halt eben nach Ausschlusskriterien, heißt, man nimmt die ESG-Formel dafür, gleich kurz dazu mehr. Man schaut sich an, was ist so, welche machen so das Beste in ihrer Situation, heißt, verschiedene Unternehmen in der gleichen Branche, welche gehen am besten mit bestimmten Ressourcen um. Man kann das Engagement auch heranziehen. Ist so ein bisschen Augenwischerei, weil wenn man nur auf das Engagement einer Firma zum Beispiel schaut und schaut, okay, die machen unfassbar viel für zum Beispiel, nehmen wir jetzt Afrika, Aufbauhilfe in Afrika, Schulen etc., aber auf der anderen Seite beuten sie andere Länder wieder aus, kann man sich dann natürlich das auch irgendwo schönreden. Dann gibt es auch noch das Thema Impact Investments. Impact Investments sind gezielte Investments in bestimmte Solaranlagen zum Beispiel. Das ist immer ein Beispiel, was ich ganz gerne bringe. Es gibt Solaranlagen, die werden hochkant ausgerichtet und so ausgerichtet, dass der Sonnenlauf möglichst viel Energie produziert auf diese hochkant ausgerichteten Solaranlagen. Dadurch entsteht aber dazwischen, zwischen diesen Solaranlagen oder den Solarpanels, ist eben noch Platz, um eben zum Beispiel Weizen anzubauen. Heißt, es geht keine Anbaufläche verloren, dadurch, dass man das alles so zuzementiert mit den ganzen Solaranlagen und gleichzeitig hat man eben die Möglichkeit, trotzdem Energie herzustellen. Dann das Thema Integration. In dem Fall, dass man natürlich schaut, dass soziale Aspekte gut berücksichtigt werden, heißt auch das ganze Thema Flüchtlingskrise, Integration von oder interkulturelle Diskussionen, dass das eben mit aufgenommen wird. Und dann nochmal Themenfonds. Themenfonds sind dafür zuständig, dass sie eben wirklich explizite Themen abdecken. Da kommen wir gleich nochmal zu. Heißt, man kann anhand der Fonds oder ETFs zum Beispiel sich gezielt Themen raussuchen, in die man investieren möchte, wie Wasser, Energie etc. Ich gucke gerade mal ganz kurz in den Chat, weil die...
Wir haben schon eine Frage, Cindy, ich hoffe, dass mein Ton jetzt besser ist. Ja. Inwiefern denn das Kriterium konfliktfrei bei Nachhaltigkeit schon Einzug erhalten hat? Michael schreibt, hier sei schon bei seltenen Erden ein Kriterium, mit dem Hersteller sich zukunftsbereit machen wollen. Ist das ein Kriterium, was du auch bei nachhaltigen Investments schon kennst?
Das kommt so langsam, es ist aber tatsächlich noch nicht wirklich angekommen. Das liegt daran, dass eigentlich nachhaltige Investments ganz weit weg von Rohstoffen gehen. Und in dem Fall bei zum Beispiel seltenen Erden beißt sich das so ein bisschen. Dementsprechend, das gibt es, ist aber tatsächlich noch nicht so auf dem Vormarsch. Habe ich ganz, ganz selten mal gesehen. Gut. So, was bedeutet jetzt ESG? ESG ist Environmental Social Governance, heißt besser für unsere Umwelt. Dafür steht das E, heißt, man schaut da in dem Sinne auf den Umweltschutz, Klimaschutz und schaut, dass eben das, worin investiert wird, klimaverträglich ist. Social ist verantwortlich für das soziale Handeln, heißt, welche Lieferketten zum Beispiel hinter den Unternehmen stecken, werden da Menschenrechte wirklich bis zum kleinsten Zahnrad in der ganzen Lieferkette eingehalten. Und governmental bedeutet einfach, dass auch länderspezifisch heißt, die Politik, die in diesen Ländern, woher die Anlagen kommen, dass da eben Thema Korruption bekämpft wird, dass es keine diktatorischen Systeme sind und. Also das ganz normale demokratische Freiheitsgedanke dahinter steht. Kann man auch immer noch drüber diskutieren. Ne? Gerade aktuell ist ja politisch ein bisschen alles am Brodeln. Trotzdem ist das erstmal der Grundgedanke dahinter. Nachhaltige Anlagelösungen, also wenn man sich spezifisch auf Themen fokussieren möchte, in die man investieren möchte, dann sind das Themen wie nachhaltige Wasserwirtschaft. Da gibt es wirklich Fonds, die haben dann auch sowas wie Water oder Wasser im Namen drin, daran kann man das dann sehen, die sich darum kümmern, dass eben eher so in Entsalzungsanlagen investiert wird, dass Wasserwirtschaft oder Wasser immer wieder aufbereitet wird und nicht einfach irgendwo versickert und dass man da möglichst viel mitmacht. Biodiversität, wer das nicht kennt, das ist mehr so Saatgut, nicht Monsanto, ne, Monsanto Bayer, sondern eher so Saatgut im Sinne von, wie kann man Saatgut so gut herstellen, dass es wenig Wasser zum Beispiel braucht und trotzdem noch gut wächst und ein guter Ertrag daraus kommt. Sowohl für den Bauern, der es anbaut, als auch letzten Endes sehr viel Output kommt, womit sich Menschen dann wieder ernähren können. Recycling erklärt sich, glaube ich, von selbst, Klimawandel auch, erneuerbare Energien sowieso. Bei erneuerbaren Energien und Klimawandel oder auch Mobilität der Zukunft muss man immer eine Sache beachten, die, nehmen wir mal Tesla, weil Tesla gleich auch nochmal ein kleines Beispiel wird. Tesla mit Elektroautos verbaut nun mal Batterien in diesen Autos, die Ressourcen benötigen, die nicht unbedingt umweltverträglich sind. Das sieht man spätestens am Ende der Gebrauchskette eines Teslas, wo es darum geht, wie verschrottet man die Teile eigentlich und wohin eigentlich mit dem Müll. Und da spätestens muss man für sich halt entscheiden, ist das nachhaltig oder sieht man darüber hinweg. Ihr werdet merken im Laufe des Workshops, irgendwann gibt es einen Punkt, wo man nicht mehr unbedingt nachhaltig sein kann. Ich bringe da auch ein paar Beispiele zu. Da muss man halt für sich entscheiden, ob man da dann letztendlich für sich Stopp sagt und sagt, okay, ich mache aber auf der einen Seite ja schon sehr viel Gutes. Tesla halt mit erneuerbaren Energien beziehungsweise Elektromobilität, dass da eben nicht mehr der Verbrenner Abgase in die Atmosphäre pustet, sondern dass da letzten Endes die Möglichkeit ist, wenigstens da was Gutes für die Umwelt zu tun und für das andere Problem, für letzten Endes die Verschrottung, sich irgendwann eine Lösung auftun wird. Da nicht zu streng mit sich sein, weil dann würde man letzten Endes wahrscheinlich das ganz lassen können. Nachhaltige Holzwirtschaft, habe ich gerade eben schon was dazu gesagt. Bildung und Gesundheit erübrigt sich auch von selbst, dass natürlich Bildung und Gesundheit in jegliche Hemisphären und Winkel der Welt getragen wird. Und Green Buildings, habe ich auch schon was dazu gesagt. Die Anzahl der Anleger denkt man im ersten Moment nicht. Man denkt ja so, okay, Nachhaltigkeit ist vielleicht noch so ein Ding, da hat man vielleicht noch gar nicht so mit zu tun und da ist man noch sehr, sehr vorsichtig. Ja, vorsichtig schon, aber gerade im Bereich der Mischfonds, wozu auch ETFs im Groben zählen, geht die Anlagementalität unfassbar nach oben. Heißt, ganz, ganz viele Menschen versuchen gerade wirklich nachhaltig und bewusst ihr Geld zu investieren, eben mit dem Fokus auf die Regierungen, auf zukunftsträchtige Unternehmen oder generell, ja, was uns in Zukunft einfach weiterbringt. Und da eben wird das Bewusstsein immer weiter verstärkt. So. Nachhaltige Geldanlagen per se, also Geldanlagen, die es an der Börse gibt, sind Nachhaltigkeitsfonds. Die werden dann entweder so ausgewiesen. Heißt, wenn man jetzt an der Börse erstmal eine Seite aufmachen würde und würde an der Börse einfach mal für sich sagen, okay, ich suche jetzt mal los, dann müsste man entweder auf Nachhaltigkeitsfonds direkt speziell achten. Heißt, man kann danach selektieren. Oder man geht auf Umweltfonds und Ökofonds. Das sind die Namen, die dann auch wirklich teilweise in dem Vornamen verdeichselt sind. Immobilien als Geldanlage heißt erneuerbare Energien, die in Immobilien verbaut werden. Oder wenn man Green Buildings hat, dann geht das mehr in Richtung Crowdinvesting. Dazu werden wir vielleicht an der Stelle mal einen kleinen Trigger setzen, im Immobilien-Workshop kurzen Exkurs machen. Heißt, man kann dann wirklich in die Immobilie spezifisch in diese eine Immobilie investieren. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auch über Anleihen nachhaltig Geld anzulegen. Heißt, dass ich hoffe, wir haben hier den einen oder anderen dabei, der beim letzten Workshop dabei war und weiß, was eine Anleihe und Aktie, wo der Unterschied liegt. Heißt einfach, dass ich mich über Unternehmensanleihen und Staatsanleihen über relativ sichere Investments oder nicht sehr volatile Investments trotzdem an einer nachhaltigen Geldanlage beteiligen kann. Dann gibt es natürlich das Thema nachhaltige Rohstoffe. Das ist, wie ich gesagt habe, verschiedene Fonds, die dann zum Beispiel das Wort Water im Namen schon haben. Oder Mikrofinanzierung, das wäre dann, wenn man eben in so eine Finanzierung von einer Solaranlage oder von Solarfeldern einsteigt. Das versteht man dann dementsprechend unter Mikrofinanzierungen. So, bevor wir so ein bisschen in die Praxis gehen, gibt es bis hierhin irgendwelche Fragen? Okay. Gut. So, wie kann jetzt eigentlich so ein ESG-Portfolio aussehen? Das ist jetzt von einer Plattform Vividam. Vividam ist eine Plattform, die aktiv gemanagte Fonds verwendet, keine ETFs. Und hier sieht man, ich hoffe, es ist halbwegs groß genug, zwei verschiedene Anlagementalitäten. Das ist einmal ein 70er-Portfolio und ein 50er-Portfolio. 70 und 50 geben jeweils nur an, wie hoch die Aktienquote ist. Heißt, 70% ist aktienbasiert und 30% dann anleihenbasiert. Im Umkehrschluss dann bei hier wieder nachhaltig 50, ist es dann 50-50-Portfolio. Man sieht hier einmal die Liste der Fonds und dann hat man hier zum Beispiel den Pictet Timber, der ist eher in Holz, wie der Name schon sagt, oder Global Environmental, das ist dann eher so global ohne Fokus. Pictet ist die Fondsgesellschaft, die das dementsprechend rausgibt. Und dann hat man zum Beispiel auch hier den Öko World Klima, heißt, er ist wirklich nur auf Klimaziele fokussiert. Und so kann man das so ein bisschen anhand des Namens auch mal herausfinden. Bei ETFs, gehen wir gleich auch nochmal ganz kurz drauf ein, ich zeige gleich nochmal eine andere Plattform, kann man immer mal auf das Kürzel SRI schauen. Das ist halt das Kürzel, was immer die nachhaltigen ETFs ausweist oder oft die nachhaltigen ETFs ausweist. Um mal so ein bisschen zu zeigen, was da eigentlich möglich ist. Also hier sieht man halt einmal nur die Zusammenstellung beim Anlagevolumen von 3.500 Euro. Wechsle ich einmal in die Vividam-Plattform. Also einmal das hier. Ich habe jetzt einfach mal einen kleinen Dummy entwickelt. 1.1.85 geboren, 10 Jahre Anlagementalität, also 10 Jahre Investmentziel, 250 Euro pro Monat. Dann kann man hier über das Ziel herausfinden, wie viel da im Schnitt rauskommt. Heißt, aus den 250 Euro monatlich werden am Ende insgesamt 40.695 Euro. Jetzt kann ich hier sagen, okay, ich möchte aber 100.000 am liebsten da rausbekommen. Dann sagt mir das System schon, okay, entweder ich zahle aber dann, mache eine Einmalzahlung, die erhöhe ich dann in dem Fall, weil das Ziel sonst nicht erreichbar ist, oder ich muss monatlich mehr sparen. Wenn wir jetzt monatlich mehr sparen einfach mal nehmen, dann hat man hier einen wunderschönen Graphen, der ausgibt, wie viel ich wohl an Gewinn erwirtschafte, heißt erwarteter Gewinn 24.000 und einmalige Einzahlung oder auch meine Eigenleistung und dann die Börsenperformance insgesamt, heißt wie viel letzten Endes in meinem Pot liegt. So, und dann kann ich das dementsprechend mit verschiedenen ETFs beziehungsweise aktiv gemanagten Fonds umsetzen und finde dann halt immer die jeweiligen Kennzahlen, wenn das läuft, unter dem Reiter hier und das macht ein Robo-Advisor zum Beispiel hier bei der Plattform. Ich kann mir die natürlich auch selbst zusammenstellen, dann muss ich aber das Managen halt selbst übernehmen. Heißt, ich muss dann einfach schauen, dass ich, wenn bestimmte Fonds mal nicht so gut laufen, dass ich das wirklich aktiv begleite und nicht einfach darauf hoffe, dass es irgendwann wieder besser wird. So. Das ist das Beispiel für jetzt eine Übersicht, was daraus werden kann, je nachdem, wie ich investiere. Weil die Frage häufig kommt, um die vorwegzunehmen, es tut sich nicht mehr viel in der Renditeerwartung zwischen nachhaltig und nicht nachhaltiger Anlage. Früher war es tatsächlich so, also als das ganze Thema aufkam, war es so, dass nachhaltige Anlage etwas weniger Rendite abgeworfen hat als die eigentliche Anlage. Also die eigentlich breit gestreute Anlage, das hat sich mittlerweile sehr verschoben, weil einfach der Fokus allgemein immer mehr Richtung Nachhaltigkeit geht. So, um das nochmal zu veranschaulichen, was passiert eigentlich in einem ETF-Portfolio, haben wir hier einmal die Anlagefreundin, ist auch ein Robo-Advisor, heißt, hier kann ich jetzt zum Beispiel eingeben, okay, ich mache keine Einmalanlage, ich nehme einen Anlagehorizont von auch 10 Jahren, habe eine Zielsumme, die lege ich erstmal nicht fest, aber eine monatliche Sparrate von 250. Und dann spuckt er mir hier quasi raus, je nachdem, ich kann hier eben Nachhaltigkeit auswählen und kann dann hier festlegen, mit welcher Gewichtung. Nehmen wir hier auch mal ein 70-30-Portfolio. Dann habe ich am Ende im Schnitt etwa 38.000 Euro raus. Jetzt habe ich, um das mal ein bisschen zu vergleichen, bei Vividam hatte ich... €500 Einmalanlage, dann machen wir das doch hier auch mal. Damit man mal einen Vergleich hat, wie ETFs und aktiv gemanagte Fonds sich nochmal unterscheiden können. Also hier insgesamt eingezahlt 30.500 und rauskommen 39.342 im Schnitt. Wenn man von der guten Wertentwicklung ausgeht, dann sind wir bei 43.511. Die ETFs, die hier hinterlegt sind, sind insgesamt bei 6-7 verschiedene ETFs. Da ist natürlich der Robo-Advisor hier bei Vividam deutlich breiter gestreut gewesen, wenn man sich die Tabelle von zu Anfang nochmal vor Augen führt. Heißt im Endeffekt, die Rendite bei ETFs auf Nachhaltigkeitsbasis kann leicht abweichen von der mit aktiv gemanagten Fonds, liegt einfach daran, dass der Fokus aktiv gemanagten Fonds deutlicher im Fokus behalten wird und da einfach mal ein bisschen besser mitgemanagt wird. Dadurch sind nachhaltige ETFs manchmal etwas schlechter in der Performance, wobei knapp 5% immer noch nicht schlecht sind. Hier als Beispiel die verschiedenen ETFs, die hier quasi empfohlen werden, um ein nachhaltiges Investment halt eben zu starten. Hier sieht man auch dieses Kürzel SRI wieder im Namen. Hier muss man eben aufpassen, inwieweit sich die zusammensetzen und wie die Streuung davon ist. Und genau das gucken wir uns jetzt an. Heißt, in einem ETF sind ja immer verschiedene Unternehmen abgebildet. Und wie ist eigentlich da die Zusammensetzung? Wie ändert die sich eigentlich, je nachdem, ob ich einen nachhaltigen ETF nehme oder einen ganz normalen, breit gestreuten ETF? Und da muss man das Thema Greenwashing ein bisschen in den Fokus rücken. Und zwar haben wir hier einmal den Vergleich zwischen dem MSCI World auf nachhaltiger Basis und einmal den MSCI World Index ganz normal, also so wie man den kennt. Im ganz normalen MSCI World Index sind insgesamt 1563 mal mehr, mal weniger Unternehmen vertreten. In dem nachhaltigen Pendant dazu sind es nur noch 350. Heißt, was passiert da? Da werden verschiedene Unternehmen, also die schwarzen Schafe, die irgendwie nicht in die Auswahlkriterien passen, in Anführungszeichen, werden rausgefiltert und es bleiben dann nur noch eben, wie man hier auf der linken Seite sieht, die Liste der Unternehmen übrig. Was man hier bedenken muss, ist, dass natürlich sind 350 verschiedene Unternehmen immer noch sehr viel, aber trotzdem ist die Streuung nicht mehr ganz so breit wie bei dem ursprünglichen Index. Jetzt muss man hier auch überlegen, wo man da eben anfängt, wo man da sagt, okay, ist das jetzt nachhaltig für mich oder ist das nur im ersten Moment nachhaltig? Tesla hatten wir eben schon als Beispiel. Bei Disney kann man auch drüber streiten. Der ein oder andere Star Wars-Fan wird das vielleicht ein bisschen in den Medien verfolgt haben. Disney hatte einen unfassbar großen Shitstorm, weil Disney es nicht so genau nimmt mit, wie drücke ich das jetzt politisch korrekt aus, mit der Unterscheidung zwischen Hautfarben. Hatte einfach den Hintergrund, dass Disney ein Filmplakat hatte für die Star Wars-Reihe. Da war ein afroamerikanischer Schauspieler dabei. Das ist das Plakat, was wir hier alle kennen. In China zum Beispiel gab es dieses Plakat nicht. Da wurde dieser afroamerikanische Schauspieler einfach rausretuschiert, weil man wusste, dass der chinesische Markt und Afroamerikaner nicht so gut verträglich sind. Kann man jetzt überlegen, ob das so social ist? Wäre hier in dem Fall beim MSCI World trotzdem noch vertretbar? Und das meine ich mit Grenzen ziehen. Es gibt auch ETFs oder Fonds, da ist Nestle immer noch mit drin. Oder Nespresso, auch ein gutes Beispiel. Nespresso bezieht seinen Kaffee aus sozialverträglichen Gegenden und unter sozialverträglichen Arbeitsbedingungen. Heißt, da ist alles so wie eingehalten. Aber hat Alukapseln, die nun mal nicht wirklich umweltverträglich sind. Dementsprechend da, wie gesagt, für sich selbst einfach eine Grenze ziehen und sagen, okay, wenigstens erfülle ich einen von den Kriterien irgendwo und tue an der Stelle schon mal ein bisschen was Gutes, weil letzten Endes wäre die Konsequenz daraus, man müsste selbst die einzelnen Aktien kaufen von den Unternehmen, die man für sich selbst einmal eruiert hat, sich also die Unternehmen alle komplett angeguckt hat, die Lieferketten angeguckt hat, die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen angeguckt hat, was jetzt nicht unbedingt bei jedem Unternehmen transparent ist, und müsste jeweils jede einzelne Aktie kaufen. Jetzt ist das aber nicht so einfach, weil Tesla, ich weiß gar nicht, wo Tesla jetzt im Moment steht, das sind einfach 600-700 Euro, meine ich, pro Aktie aktuell. Wenn man sich da ein anständiges Portfolio zusammenbauen möchte, dann braucht man teilweise sechsstellige Summen, damit es dann irgendwie auch funktioniert. So, was ist Greenwashing? Um das vielleicht nochmal kurz in ein paar Stichpunkten zusammenzufassen. Greenwashing ist letzten Endes ein stupides Streichen von verschiedenen Positionen oder Unternehmen. Heißt, man streicht die einfach raus, geht mit dem Rotstift einmal über ein Portfolio drüber und hat dann dementsprechend einen nachhaltigen oder einen ESG-konformen, je nachdem, wie man es möchte, ETF, Fonds, wie auch immer. Dementsprechend ist so ein Greenwashing auch, wird Greenwashing auch häufig als Placebo-Effekt irgendwo dargestellt, weil es nicht wirklich nachhaltiges Investment ist. Es filtert auch teilweise überraschend wenige Unternehmen heraus, weil häufig passiert auch Folgendes, dass Unternehmen gute Sachen im Hintergrund irgendwo machen, aber irgendwo am Ende einer Lieferkette, am Ende von irgendwelchen Mechanismen in der Firma einfach wirklich Murks bei rauskommt und da wirklich es nicht sozial verträglich zum Beispiel ist. In den meisten ETFs gibt es dann noch besonders nachhaltige Positionen oder nur vermeintlich nachhaltige Positionen. Das gibt es dann einfach nicht. Man hängt dann da und hat dann sowas wie Tesla zum Beispiel drin, die sind dann vermeintlich nachhaltig, Nestle, Disney, und wenn man da eben genauer reinzoomt, ist es dann eigentlich eher so eine Augenwischerei. Dementsprechend hier auch nochmal der Appell, nicht zu streng mit sich sein und überlegen, worauf man sich fokussieren möchte. Wie wähle ich jetzt eigentlich nachhaltige Geldanlagen aus, nachdem ich jetzt die ganze Zeit gesagt habe, dass das schwierig ist? Letzten Endes, man kann einen Indexfonds einfach an dem Kürzel SRI erkennen, heißt ein ETF einfach nach SRI auswählen, und dann weiß man, okay, der ist auch nach irgendwelchen Auswahlkriterien auf jeden Fall nachhaltig, und das passt für mich erstmal. Dabei werden eben dementsprechend bestimmte Bereiche ausgeschlossen oder herausragende Umwelt-, Sozial- und politische Bewertungen herausgestellt. Das können aber auch aktuelle Kontroversen sein, die mit einbezogen werden. Heißt, man kann zum Beispiel, aktuell ist es so, dass Anlagen auch als nachhaltig einkategorisiert werden, die einfach nur nicht in Rüstungsgüter investieren, aufgrund des aktuellen Ukraine-Konflikts. Bedeutet aber nicht, dass da keine Atomkraft drin ist, bedeutet nicht, dass da keine Rohstoffe drin sind, Tabakindustrie oder. Diese strikte Selektion wird dann in der Regel immer an dem übrig gebliebenen Unternehmen, wie wir uns eben angeschaut haben, wird das eben deutlich. Heißt, man hat dann letzten Endes ein viel, viel kleineres Streuung, ein viel, viel kleineres Portfolio, hat aber wenigstens ESG-konforme Anlagen drin. Gut, gibt es bis hierhin irgendwelche Fragen?
Nee, aktuell noch keine, aber stellt sie bitte gerne. Ich hatte vorhin zum Beispiel gesehen, Cindy, als du in dem Tool warst, dass da ja die Renditen nach Kosten gezeigt worden sind. Wo sind denn die Kosten aufgeführt, wenn man da Produkte miteinander vergleicht?
Die Kosten kommen erst später, wenn man in Richtung Abschluss geht auf diesen Plattformen. Ich kann das mal bei der Anlagefreundin zum Beispiel zeigen. Wenn ich jetzt hier weitergehe, ja, wir fahren trotzdem mal fort und buddeln hier drin rum, dann finde ich hier unten einmal die Kosten. Das sind die Servicekosten, je nachdem. Und einmal die Kosten pro Jahr der ETFs. Also der ETF an sich hat ja noch eine Kostenstruktur in TER immer, also Total Expense Ratio ausgewiesen. Und dann gibt es nochmal die Kosten für das Depot und den Robo-Advisor selbst. Das ist aber diese Kosten hier sind Anlagen- oder plattformabhängig. Die können stark variieren von 0,45, je nachdem, wie viel Serviceleistung man haben möchte, bis hin zu teilweise 1,8, habe ich auch schon gesehen.
Da haben wir auch schon eine erste Frage bekommen von Hanna. Mhm. Die Portale sind reine Auswahlportale, Fragezeichen. Investieren würde man über andere Anbieter, oder?
Nochmal, warte. Ich guck mal selbst. Du warst gerade wieder so ein bisschen blechern. Jein. Man kann über die Portale meistens selbst auch investieren. Es kommt so ein bisschen drauf an, was du dann haben möchtest. Also, die Portale bieten ja eine gewisse Serviceleistung und wenn die Serviceleistung mit dem übereinstimmt, was du dir wünschst von deiner Anlage, dann kannst du das natürlich über die Portale direkt auch machen. Ob die Kostenstruktur für dich stimmt, etc. Wenn du sagst, nee, du machst das lieber selbst, dann könntest du rein theoretisch, ne, wie jetzt hier bei der Anlagefreundin, könntest du hingehen und sagen, ah ja, hier, ich habe ja eine Zoom-Pi-Empfehlung, was die ETFs angeht. Ich weiß sogar, wie ich die aufteilen sollte, rein theoretisch, prozentual, und kannst das einfach nehmen wie einen Einkaufszettel und das bei deiner Direktbank machen. Das Einzige, du hast dann halt natürlich niemanden, der dich berät, weil in dem Moment, wo du selbst etwas über ein Direktdepot machst, ist das beratungsfreies Geschäft und da haftet keiner für, außer du selbst. Das ist halt die einzige Sache.
Jetzt kommt auch schon die nächste Frage. Bin ich gerade blechern?
Nee, geht noch.
Okay, habe ich das überhört? Wer entscheidet denn, welches Unternehmen überhaupt in ESG-Fonds oder ETFs aufgenommen wird? Alleine die Rohmaterialbeschaffung bei Tesla zum Beispiel ist unter dem S extrem zu hinterfragen und ebenso natürlich die Entsorgung am Lifecycle-Ende. Erteilen die Unternehmen sich selbst ESG-Kriterien? Ist das ein Teil des Unternehmensmarketings? Gibt es einen Score, der extern vergeben wird?
Also ESG selbst ist quasi schon ein Score, der vergeben wird. Die ESG-Kriterien wurden tatsächlich von, nagel mich nicht fest, ich meine, es war tatsächlich unter anderem der UN quasi kreiert, damit man einfach weiß, worin wird denn eigentlich investiert. Also das sind festgelegte Kriterien von ganz, ganz vielen Ländern und politischen Menschen, die gesagt haben, das ist jetzt, das muss man halt dementsprechend beachten. Und ich gebe dir vollkommen recht, da hatte ich mit Joanna vor unserem Workshop hier schon ein Gespräch drüber, dass es gerade bei Tesla ist extrem zu hinterfragen, ja, spätestens wenn man sich halt die Bestandteile der Batterien anguckt und schaut, woher kommen die Rohstoffe dafür, dass da am langen Ende irgendwo zum Beispiel Kobalt abgebaut wird in irgendwelchen Minen in Afrika und dass da nicht unbedingt erwachsene Menschen reingehen, sondern auch Kinder, steht außer Frage. Ne? Dementsprechend, ESG ist dementsprechend auch ein Kriterium. Man kann darauf schauen. Es gibt da irgendwo ESG-konforme Sachen, aber ESG ist halt wie alle anderen Qualitätsmerkmale etwas, was man sich auch irgendwo erkaufen kann, wenn man es böse möchte, weil dann irgendetwas anderes überwiegt. Bei Tesla wäre es okay, es gibt keine Verbrenner mehr. Viele Länder möchten vom Verbrenner weg. Das ist eine gute Alternative. Elon Musk macht auch nochmal ganz andere tolle Sachen, die irgendwie helfen können oder auch nicht. Man weiß es nicht, kann man auch noch kritisch betrachten. So, und dann sieht man vielleicht über das, was am Ende dieser Kette steht, sieht man dann eher weg und gibt demjenigen ein ESG-Siegel.
Gibt es denn eine Nummer, die man sich anschauen kann? Oder gibt es diese Nummer nicht, diese ESG-Nummer oder Zahl?
Nein, nein. Also die kriegt man, ich weiß nicht, ob die mittlerweile irgendwie ausgewiesen werden muss in den Unternehmensberichten. Zum Beispiel, die man ja auch ranzieht, um zum Beispiel eine Aktie einzuwerten. Das kann sein, aber da muss man sich wirklich weit reinfuchsen, dass man da irgendwo eine Möglichkeit hat, da irgendwie. Meint man jetzt ein Wert, also so ein Score oder die Nummer, unter der quasi sichergestellt wird, dass die ESG-konform sind? Weil der Score selbst wird vom jeweiligen Fonds quasi rausgegeben, heißt ein Fonds oder ein Index sagt, okay, welcher Scorewert muss jemand mindestens haben im ESG-Sinne, dass der aufgenommen wird. Und dementsprechend wird dann daran geguckt. Ob man die einsehen kann, weiß ich nicht. Es könnte sein, dass sie aus Werbezwecken das vielleicht mal ausweisen. Die Nummer, unter die geführt werden als Unternehmen im ESG-konformen Kontext oder im ESG-konformen Kontext, die könnte in Geschäftsberichten irgendwo ersichtlich sein. So, eine gute Frage. Muss ich mal in Erfahrung bringen, ob es da vielleicht auch irgendeine Reglementierung mittlerweile gibt. Hat das die Frage soweit beantwortet? Also es tut mir leid, dass ich jetzt nicht sagen kann, ja, googelt und...
Beatrice, gibst du vielleicht einen Daumen hoch, wenn es die Frage beantwortet hat? Ansonsten gerne nochmal formulieren. Du hast einen Daumen hoch bekommen.
Okay. Okay. Gut. Dann machen wir mal weiter. So, wie kann ich jetzt überhaupt nachhaltig investieren? Letzten Endes ist das nichts anderes, als wenn ich überhaupt investieren möchte. Ich hole Informationen ein, lege für mich fest, wie ich investieren möchte, mit wie viel Risiko, mit wie viel Sicherheit, worauf ich halt Wert lege, wie mein Risikoprofil eben auch aussieht. Gehe dann einen Schritt weiter und suche mir eine Bank aus, wo ich das machen möchte, oder eine Plattform online und gehe da ganz normal den Anmeldeweg durch. Heißt, die fragen dann nach meiner Adresse, Name, Steuernummer, Beziehungsverhältnis beziehungsweise verheiratet, ledig etc. Und dann kann man dementsprechend das Depot eröffnen und im Zweifelsfall auch bei manchen Plattformen einfach nachjustieren. Heißt, man muss nicht immer blind alles direkt übernehmen, was die einem vorschlagen, sondern kann dann auch immer noch gucken, dass man ein bisschen was verschieben kann. Sehr, sehr easy und muss man keine Angst vor haben, nur weil man zum Beispiel in die nachhaltige Ecke möchte. Das ist komplett verschlankt und genauso wie bei jeglichen anderen Depots auch. So, Kommen wir zum Thema Megatrends. Megatrends werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten diese fünf verschiedenen Sachen sein. Da geht es jetzt auch schon hin. Also da knubbeln sich so ein bisschen die alternativen Investments, wenn man so möchte. Heißt, 86% der Investoren haben immer künstliche Intelligenz irgendwo mit verpackt. 84% Automatisierung, Urbanisierung auch 84%, 83% Smart Technology. Also ich meine, wir sitzen gerade davor und haben es alle in der Tasche. Und 82%, ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, was ganz, ganz oft vergessen wird, alternde Weltbevölkerung oder Alterung der Bevölkerung. Wir leben hier in westlichen Gefilde, wo es absolut normal ist, mittlerweile nur noch ein, vielleicht mal zwei Kinder zu bekommen, was komplett fein ist, was aber uns spätestens, wenn es um die Versorgung von alten Menschen, und ich spreche jetzt nicht von Rente, sondern wirklich um die Versorgung, Pflege etc. geht, uns unfassbar auf die Füße fallen wird, wenn wir dafür bald nicht eine Lösung finden. Warum? Viele Anleger haben da auch schon so ein bisschen den Fokus drauf gelegt, einfach weil sie vorhaben, eben längerfristiger in diesen Sparten zu investieren, weil sie wissen, was eben diese Langlebigkeit beeinflussen kann. Man darf nicht vergessen, es ist ja nicht so, als würden wir in Rente gehen und immer noch so wie vor 30, 40, 50 Jahren, vielleicht 15 Jahre in der Rente noch leben und dann das Zeitliche segnen, sondern es ist ja tatsächlich so, dass wir immer älter werden. Der medizinische Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Es gibt mittlerweile die wildesten Transplantationen, die auch noch funktionieren. Und deswegen dürfen wir uns da, glaube ich, nicht verheben und nicht vertun, dass wir da nicht unseren Fokus setzen. Das knüpft an das ganze Thema künstliche Intelligenz auch an. Die einen oder anderen werden das vielleicht im Urlaub mal erlebt haben. Das gibt es mittlerweile auch am Timmendorfer Strand, wie ich feststellen durfte. Und zwar Service-Roboter, die zum Beispiel Servicepersonal in Restaurants ersetzen. Heißt, die bringen einem das, was man bestellt hat. Die holen das auch und stellen das selbst quasi her. Außer die Küche, die war nicht automatisiert. Aber die wissen, auf welche Knöpfe sie drücken müssen, damit sie irgendwo ein Getränk herkriegen. Sehr interessant gewesen, das zu sehen. Und bringen das einem dann an den Tisch. Und das läuft alles über, wie hier auch zu sehen, über so ein iPad, wie man das dann bedienen kann. Da klickt man an, was man haben möchte und das Ding rennt einfach los. Und das ist das, wo auch viele Unternehmen gerade hingehen und versuchen, Menschen zu ersetzen, weil die Manpower einfach nicht da ist. Da geht es nicht in erster Linie unbedingt darum, dass man Arbeitsplätze ersetzen möchte, sondern dass man die Manpower quasi auffangen möchte, die nicht mehr da ist. Ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist auch Boston Dynamics. Boston Dynamics ist eine Firma aus Boston, die stellen KIs bzw. Roboter her, die auf dem Bau helfen sollen. Also helfen sollen, Gebäude wirklich zu bauen und teilweise auch helfen sollen, Opfer von Erdbeben, also verschüttete Erdbebenopfer, aufzuspüren und da rauszuholen. Ist sehr interessant zu sehen. Die haben zwei verschiedene Modelle. Einmal so einen Hund und einmal eine fast lebensgroße, obwohl 1,60 groß oder so, ein Roboter, der dementsprechend Steine, Werkzeuge etc. durch die Gegend schleppt. Also wer sich da mal vielleicht ein bisschen informieren möchte, kann ich Boston Dynamics nur sehr empfehlen. Die haben das sehr, sehr schön veranschaulicht. Dann gibt es noch das Thema alternative Investments. Heißt Blockchain, Kunst und Luxusgüter. Um das Thema Blockchain aufzugreifen, ohne da jetzt unseren Workshop zum Thema Kryptos, der auch noch kommt, vorwegzunehmen. Blockchain beinhaltet nicht nur Kryptowährungen, das vorab. Blockchain ist einfach nur eine Wissenschaft, die ermöglicht, bestimmte Dinge über einen Token zu verpacken, um das mal einfach auszudrücken. Das geht zum Beispiel mittlerweile in Form von Immobilien. Heißt, Immobilien werden in Token verpackt. Heißt, man hat zum Beispiel 100 Token und die verbriefen quasi das Eigentum dieser Immobilie. Dann wird am Grundbuch oder im Grundbuchamt wird nur eingetragen, dass diese Token quasi die Inhaber der Immobilie sind, aber nicht die jeweiligen Inhaber der Token. Heißt, ich kann einen Token besitzen, bin über den Token Inhaber der Immobilie, das Grundbuchamt kennt aber meinen Namen nicht. klingt total interessant. Klingt vor allen Dingen für die total interessant, die jetzt sagen, was macht denn dann die Steuer? Die kriegt ja gar nicht mit, wenn ich was an der Immobilie erwerbe, dann fällt ja die Grundsteuer flach. Ich habe tatsächlich noch keine valide Aussage dazu bekommen, wie das sich steuerlich verhält. Auch ist es natürlich schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel Mieter einer Wohnung ist und man lebt in einem Haus, wo das Haus aber über Token aufgeteilt ist und man weiß gar nicht genau, ist es schwierig zu wissen, an wen wende ich mich denn jetzt eigentlich? Was ist denn jetzt die Eigentümerversammlung? Kommen da 100 Leute? Muss ich eine Turnhalle mieten dafür? Also das sind alles so Sachen, das ist noch nicht durchdacht und deswegen auch Blockchain eher mit Vorsicht, also alles, was Blockchain betrifft, eher mit Vorsicht erstmal genießen, bevor man da einfach so reinrennt und denkt, das geht jetzt total durch die Decke. Da haben sich schon ganz, ganz viele Leute jetzt dran verhoben, Thema Bitcoin, der seinen All-Time-High plötzlich hatte und dann ins All-Time-Low gekracht ist. Vorsicht. Gleiches gilt natürlich für Kryptowährungen. Wie gesagt, Näheres dazu in einem anderen Workshop. Die sollten dementsprechend mit Vorsicht betrachtet werden. Auch als Zahlungsmittel ist Kryptowährung nicht praktikabel, weil Kryptowährungen im Grundsatz endlich sind und unfassbar viel Energie erstmal brauchen. Also wer Thema Nachhaltigkeit bewegen will und dann in Krypto investiert, da beißt sich aber einiges. Das geht für mich absolut nicht konform. Außerdem ist Krypto ja eine Währung, die immer wieder im Wert steigt. Oder so ist sie gedacht. So, wenn ich mir jetzt überlege, ich würde Krypto aber als Zahlungsmittel benutzen, dann weiß ich nicht, ob ich meine Pizza mit Bitcoin bezahlen möchte und mich in 2 Jahren ärgern möchte, dass ich für eine Pizza quasi zu dem Zeitpunkt 35.000 Euro bezahlt habe. Das ist endet in Sphären, wo man auch aufpassen muss. Wie gesagt, dazu aber ein bisschen mehr in dem Workshop dann von uns. Kunst kann man machen. Ist in der Regel aber mit hohen Kosten verbunden. Die Lagerung, Lichteinstrahlung, die Versicherung, etc. Heißt, was mache ich, wenn meine Bude abbrennt? Dann ist das auch weg. Was mache ich, wenn weiß ich nicht, die Sonne da ein bisschen drauf scheint? Dann verblasst am Ende das Gemälde oder was auch immer ich nehme. Und auch die Lagerung, wenn ich jetzt nicht mehr das Gemälde an die Wand hängen möchte, wo bringe ich es denn unter oder wo stelle ich es denn hin? Und das sind ja auch nochmal Kosten. Heißt, man müsste da dann dementsprechend die Kosten gegenüber der Wertentwicklung dieses Kunstgegenstandes gegenrechnen. Dann das Thema Luxusgüter, Uhren, Taschen etc. Luxusgüter gehen immer. Wer sich da mal was zu anschauen möchte, kann sich die Aktie von Louis Vuitton, Moët und Hennessy anschauen, also LVMH abgekürzt. Diese Aktie hat, glaube ich, noch nie einen größeren Einbruch erlebt, sondern steigt stetig in der Wertentwicklung. Das ist keine Anlageempfehlung. Aber wer das mal angucken möchte, wie Luxusgüter sich entwickeln können und was das, wie sich das generell verhält an der Börse, kann sich das mal anschauen. Wenn ich mir jetzt haptisch Uhren, Taschen etc. kaufe, dann gelten hier im Prinzip die gleichen Fragestellungen wie bei Kunst auch. Heißt, wie lagere ich die Uhren? Brauche ich dafür einen Tresor? Ich brauche eine dementsprechende Versicherung, dass wenn irgendwann mal was passiert, es wird eingebrochen, mein Haus brennt ab oder sonstige Elementarschäden, wer bezahlt mir das, wer versichert mir das? Und das muss wiederum, diese Kosten dafür müssten dann wiederum gegengerechnet werden gegen die Wertsteigerung. So. Hier nochmal ein kurzer Hinweis, weil die Frage eigentlich immer irgendwann kommt. Was bedeutet der Ukraine-Krieg für mein Geld oder generell für Investments? Die Eskalation, die da nun mal stattfindet und stattgefunden hat, ist teilweise mittlerweile eigentlich schon gänzlich eingepreist an der Börse. Heißt, dieser Krieg der Ukraine führt nicht zwangsläufig zum Börsencrash. Das sehen wir gerade ganz gut. Es gab einen ordentlichen Dip. Wir kämpfen da immer noch dran. Das hat aber viele Faktoren. Also uns fallen viele Dinge jetzt quasi auf die Füße, die wir seit Jahren vorbereiten. Das muss man halt auch sagen. Erstmal ist der Konjunkturzyklus, in dem wir uns gerade befinden, vollkommen normal. Wer das mal sich so ein bisschen anschauen möchte, der googelt einfach mal Konjunkturzyklen und vergleicht das mit den aktuellen Entwicklungen. Das ist erstmal nicht nicht der Panik wert. Was tatsächlich etwas schwierig ist, ist das Thema Inflation. Was dazu natürlich geführt hat, war Corona und das Aussetzen von Zahlungen etc., die als Hilfe für Corona-Geschädigte stattgegeben wurde, was in dem Moment natürlich geholfen hat, was jetzt aber wiederum auf die Füße fällt. Heißt, wir haben seit 2-3 Jahren die Pandemie, seit 2-3 Jahren bereiten wir quasi vor, dass es einmal ein bisschen rumst und dann kam uns halt ja die Eskalation Russland-Ukraine nochmal in die Quere. Heißt, das ist erstmal nichts, wo wir in heillose Panik verfallen müssen. Wer breit streut erstmal, also breites Investment hat, ganz normal, ohne dass man jetzt irgendwelche Regionen der Welt ausschließt oder sich auf bestimmte Regionen nur fokussiert, merkt die Auswirkungen eigentlich erstmal nicht. Auch passiert ist, wenn man eben ETFs oder Fonds nimmt, dass die Fondsmanager oder die ETFs eben selbst durch den Index automatisch umswitchen in andere Bereiche der Welt oder eben von den Sanktionen gegen Russland geplagte Unternehmen erstmal aussortieren. Außerdem gibt es kaum noch Handel mit irgendwelchen russischen Aktien, Anleihen etc. Heißt, da muss man sich auch nicht mehr die Gedanken machen und man sollte sich an der Stelle immer ins Gewissen rufen, warum investiere ich eigentlich gerade? Ist das für meine Altersvorsorge zum Beispiel? Wie lange sind die Ziele in der Zukunft? Und wie waren die Entwicklungen in der Vergangenheit? Gab es solche Krisen? Hat sich das schnell erholt? Und man wird sehen, solche Krisen gab es immer und es erholt sich auch immer. Die 3 Fehler, die man machen kann, generell beim Thema Investieren, ist, seine Risikotoleranz falsch einzuschätzen. Das knüpft so ein bisschen daran an, wie man auf schwierige Zeiten reagiert. Heißt, wenn man dann sieht, es gibt einen Dip nach unten und der Dip entspricht eben nicht nur 5%, sondern plötzlich mal 20%, ob ich dann in heillose Panik verfalle, dann weiß ich, ich habe die falschen Investments genommen. Weil die richtigen Investments würden auch in Krisenzeiten keinen großen Dip nach unten machen dann, in dem Fall. Niemals investieren, ohne zu verstehen, in was ich investiere und immer an die notwendige Diversifikation, also an die Streuung denken. Was kann ich jetzt machen in so unruhigen Marktphasen? Erstmal Ruhe bewahren und langfristig planen. Aktienrisiko zahlt sich in der Regel immer aus. Wer sich das anschauen möchte, kann sich mal den DAX in den letzten 50 Jahren angucken. Da gibt es ganz tolle Schaubilder dazu und mal anschauen, wie viel negative Rendite da eigentlich warum gekommen ist. Der DAX ist jetzt nur ein Beispiel. Man kann auch den S&P 500 zum Beispiel nehmen oder den Dow Jones. Man kann dann einfach mal schauen. Märkte erholen sich, wie ich eben schon gesagt habe, grundsätzlich immer. Vor allen Dingen, wenn man eben langfristig investiert. Wer jetzt kurzfristig investieren möchte, heißt, wer jetzt investieren möchte, damit er in, sagen wir mal, 3-4 Jahren eine Immobilie kauft, sollte das vielleicht jetzt nicht tun aktuell am Aktienmarkt, sondern eher sich dann auf Anleihen fokussieren oder wirklich ja mit sehr, 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 sehr geringem Aktienanteil überhaupt eine Investition starten. Bei Trends genau hinschauen, also jetzt nicht sich von dem einen oder anderen Trend direkt mitreißen lassen, da leider nochmal das Thema Kryptowährung, bitte aufpassen und die Erträge sofort auch wieder anlegen, heißt Ausschüttungen, Dividenden etc., die ich aus meiner Anlage generiere, bitte die sofort wieder anlegen, damit das die Gesamtrendite letzten Endes auch steigert. So. Wer mal so ein bisschen durchklicken möchte, der kann gerne unsere kostenfreie App nutzen. Da kann man auch ein Risikoprofil von sich erstellen und sich ganz, ganz viele Informationen einholen. Auch wer mal mit anderen Frauen so ein bisschen sich austauschen möchte, ist die App eine ganz, ganz nette Alternative. Dementsprechend hier nur der Hinweis, wer möchte gerne mal reingucken, ein bisschen durchklicken, da kommen perspektivisch auch ein paar kleinere Lernvideos zu. Das wäre es auch von meiner Seite. Ich bin gespannt auf eure Fragen, ob noch was kam. Und gib mal wieder ab an Johanna.
Ja, tatsächlich die Frage, ob du denn deine wunderbaren Folien im Anschluss teilen sollst.
Ich verstehe dich wieder nicht, Johanna.
Kann ich fragen, ob du die Folien teilen wirst?
Ich kann die Folien, also ich kann die euch schicken und ihr verteilt die. Wichtig ist, habe ich jetzt gar nicht so nochmal betont, wichtig ist, alles, was immer in solchen Folien steht und was in solchen Workshops gerade in Bezug auf Kapitalmarkt besprochen wird, ist immer nur eine Ist-Aufnahme, also eine aktuelle Aufnahme des Kapitalmarktes. Wenn das jetzt in einem Monat sich komplett dreht aufgrund von irgendwelchen Gegebenheiten und jemand nimmt in 3 Monaten diese Folien und sagt, jetzt fange ich an zu investieren und fängt an, aufgrund der Aussagen zu investieren und zum Beispiel den Megatrends zu folgen, da kann sich das schon komplett verändert haben. Da nur der Hinweis, das ist immer eine Zeitpunktaufnahme und ist nicht das Rezept, was man dann letzten Endes nehmen kann für in, was weiß ich, 3 Monaten sein Investment zu starten. Für sich erstmal allgemeines Wissen anzueignen, eignet es sich aber ja. Kann ich gerne rumschicken.
Gibt es weitere Fragen? Delia, gerne in dem Bereich F&A schreiben.
Ja, hört ihr mich?
Ja.
Wunderbar. Ja, hallo erstmal. Vielen Dank, dass ihr das so anbietet. Leider bin ich fast eine halbe Stunde zu spät reingekommen und finde es großartig, wenn ihr die Folien teilt. Und wenn mich nicht alles täuscht, habt ihr am Anfang viel auch über Portale gesprochen, die eben auch beraten. Sollten wir uns nicht darauf konzentrieren, tatsächlich ETFs in Eigenregie zu verwalten, um dann auch den möglichst größten Profit zu erhalten. Weil ich denke immer, wenn ich noch jemand weiteres dazwischen schalte, ja, Leistung kostet Geld. Gerade in dem Bereich, glaube ich, gibt es auch viele ja, unseriöse Partner, bei denen man landen kann. Und gerade im Zeitalter von Online-Banking, ja, tatsächlich habe ich mich mit dem Bereich ETFs Anfang des Jahres schon versucht auseinanderzusetzen und dann kam der Krieg und dann habe ich es erstmal auf Eis gelegt. Freue mich einfach, dass ihr uns die Möglichkeit gibt, uns da zu coachen und sage erstmal vielen Dank und gerne die Folien teilen.
Okay. Genau, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der komplette Workshop wird ja auch aufgezeichnet. Dementsprechend, der wird ja ganz normal zur Verfügung gestellt irgendwo auf der Plattform und dementsprechend da auch gerne reingucken. Vielleicht ein kurzer Hinweis zum Thema Eigenregie. Ich bin ein Freund davon, sich Wissen anzueignen, absolut. Aber man sollte sich nicht überschätzen, was das eigentlich für ein Aufwand ist, sowas in Eigenregie zu machen. Erstmal die ganze Zeit, die ich da reinstecken muss, um mir das Wissen anzueignen. Ich nehme mal mich jetzt ganz salopp als Beispiel. Ich bin seit 2011 in der Finanzbranche und ich lerne immer noch nicht aus. Und ich würde jetzt sagen, dass ich in 11 Jahren verdammt viel gelernt habe und das halt aufzufangen in Eigenregie ist schon ambitioniert. Ich wünsche das jedem, aber da ist dann die Frage, mit dem, was ich in Eigenregie mir aneigne, kann ich da wirklich besser sein als jemand, der ein bisschen was an Marge wegnimmt, also dem ich ein wenig was bezahle dafür, dass er mir sagt, wie es geht. Und dafür mache ich aber im Zweifelsfall 2-3% mehr, als wenn ich es in Eigenregie mache. Das Problem dabei ist, es kann dir quasi keiner richtig beantworten, weil du wirst nie das eine oder das andere wirklich verifizieren können. Weil du kannst ja nicht gleichzeitig quasi, doch du könntest dich zum einen beraten lassen und mit einem Teil deines Geldes das tun, was der Berater oder die Beraterin sagt und mit dem anderen Teil genau das tun, was du für richtig hältst und dann einfach mal gucken. Aber da vielleicht nur vorsichtig sein, dass man sich da nicht überschätzt, weil das ist schon verdammt viel Arbeit. Das geht nicht einfach mal so. So. Sonst irgendwelche Fragen?
Denn wie ich sehe, gerade keine weiteren. Scheint, als hättest du alles umfassend erwähnt, erklärt und beantwortet.
Freut mich natürlich auch.
Dann bleibt mir an der Stelle, glaube ich, nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir freuen uns darauf, wenn wir euch wiedersehen. Wir haben noch zwei weitere Termine. Ihr habt es gerade eben schon von Cindy gehört, sowohl zum Thema Immobilien als auch zum Thema Krypto und Rohstoffe werden wir uns dann wieder treffen und weitere Inhalte und weiteres Wissen mit euch teilen. Wir danken euch für eure Teilnahme. Vielen lieben Dank, Cindy. Auch an dich. Nun noch